Heute Morgen predige ich über Offenbarung, Kapitel 21, Vers 1 bis 8. Offenbarung 21, Vers 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen, gerüstet wie eine Braut, die für ihren Mann geschmückt ist. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, und er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sagte zu mir, schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus dem Quell des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Den Feigling aber und den Ungläubigen und Befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Und dies ist der zweite Tod. Ich habe Ihnen so ein kleines Kinderspielzeug mitgebracht. Das findet man öfters mal so in der Schule, wo so Kinder sowas malen und basteln und dann sagen, wollen Sie nicht mal probieren? Und da macht man dann so. Und dann klappen die das auf und sagen, Pech gehabt, Hölle. Und geben es dann dem Nächsten, versuch du nochmal. Und er sagt dir, so, aha, Glück gehabt, Himmel. Ist so ein nettes Spiel, man kann natürlich auch andere Dinge da rein malen oder schreiben, außer den genannten. Ist die Frage, ist so die Entscheidung über Hölle und Himmel so ein Zufallsspiel, wie das hier bei diesem Kinderspielzeug der Fall ist? Oder kann ich dazu etwas beitragen und vorher schon wissen, wohin der Weg geht. Ich denke, wir können vorher schon wissen, wohin der Weg geht und auch wo er endet, was das Ziel ist, was die himmlische Vollendung anbelangt, sodass da nicht nur eine Farbe blau drin ist, sondern ein Zustand ewiger Freude. Die Bibel sagt hier über Gott, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dass er alle Tränen abwischt, dass er alles erneuert. Das heißt, wir gehen einer Vollendung entgegen, die sicher großartig ist. Wenn man über den Friedhof geht, und mancher geht da ja regelmäßig, mancher nur gelegentlich oder wenn er mal eine Beerdigung begleitet, dann sieht man da viele Steine und viele modellierte Figuren. Ich denke an eine Figur, die ich sah, da war so eine Säule, sehr schön poliert, die dann abgebrochen war, so nach dem Motto, das Leben von diesem Menschen ist zerbrochen, so wie so eine angefangene Säule oder eine vollendete, die jetzt kaputt ist. Sind wir solche Menschen, die glauben, dass das Leben im Tod irgendwo zerstört wurde, jetzt abgebrochen ist, oder sehen wir das anders? Ich denke an ein Buch, das ich gelesen habe, da kann man allerdings geteilter Meinung darüber sein, mit dem merkwürdigen Titel Sterben, der Höhepunkt des Lebens. Hat ein Arzt geschrieben, der also viel davon wissen muss. Er meint nicht, dass man sich freuen sollte auf den Tod unbedingt, obwohl das durchklingt, sondern er denkt, das ist der Punkt, an dem ich ganz mit Gott übereinstimmen werde und so völlig in seiner Liebe bin, alles eigene, schwache, Vergängliche wird dann letztlich beseitigt sein, insofern der Höhepunkt der Vereinigung mit der ewigen Liebe. Es gibt ja viele Erneuerungsbewegungen, hier heißt es, siehe, ich mache alles neu und an die Stelle von diesem Ich treten ja viele andere ein. Da gibt es eine Entwicklungslehre, die mancher kennt, so nach dem Motto am Anfang, ich mache jetzt eine maßlose Karikatur, am Anfang war es eine Kaulquappe, jetzt ein Mensch, später wird es ein Engel werden, wobei das jetzt scherzhaft überzogen ist. Das heißt, dieser Gedanke, alles entwickelt sich zu Höherem,
Nur ist diese Lehre bisher jeden Beweis schuldig geblieben, dass es tatsächlich so ist. Oder der Kulturoptimismus zum Beginn unseres Jahrhunderts. Die Menschheit entwickelt sich durch den Fortschritt und dann tat es einen riesen Paukenschlag im Ersten Weltkrieg und aller Optimismus brach zusammen. Es kam mir ein Kulturpessimismus, so gut ist es ja doch nicht mit uns. Oder denken wir an diese Friedenseuphorie, als der Kalte Krieg endlich beendet war. Am liebsten hätten die Leute alle Armeen hier vermottet und die Soldaten mit Wollsocken nach Hause geschickt, gesagt, leg die Beine hoch, mach dir ein Glas Tee oder Grog und mach es dir gemütlich. Inzwischen knallt es und kracht es in Jugoslawien, in vielen ehemaligen Sowjetunion-Staaten, auf der ganzen Erde knirscht es und die Menschen sind entsetzt und sagen, sind wir das? Woher kommen diese Bestien, die Freude am Zerstören haben, die sich freuen, wenn die anderen zugrunde gehen? Erneuerungsbewegungen von Menschen sind gewöhnlich nur vorübergehend etwas, was einen begeistern kann und knicken bald in sich zusammen. Es gibt ja auch andere Erneuerungsbewegungen, was weiß ich, heute Vollwertkost, gesundheitliche Erneuerung auf irgendeiner vernünftigen Basis. Ich gebrauche das nur als Wortspiel, ich möchte niemand auf den Fuß treten. Vollwertkost, ob die Leute auch die vollen Werte für ihr Leben entdeckt haben, den Frieden Gottes für ihr Herz, die Kraft der Vergebung, die Führung Gottes, das Geschenk des ewigen Lebens, den Sinn ihres Lebens, von Jesus geführt, sich zu Gottes Ehre einsetzen zu lassen, ob da auch die vollen Werte beisammen sind oder ob es nur irgendeine Form biologischer Ernährung ist. Erneuerungsbewegung. Gott sagt, ich bin das A und das O, Alpha und Omega wörtlich, das ist der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Das heißt, ich bin der Anfang, heißt aber auch der Ursprung, wo alles herkommt. Und ich bin das Ende, nicht nur das Ende, sondern auch das Ziel, auch der Höhepunkt für euch, den ihr alle braucht. Und ich verrate kein Geheimnis, es gibt ja schon seit Jahrzehnten eine Lebensmittelkette, die sich A und O nennt. Ich vermute, dass das kein Zufall ist, sondern eine bewusste Kopie dieser biblischen Aussage. Das heißt, religiöse Dinge kommen immer mehr in die Werbung. Da tauchen Priester auf, da wird mit Sünde manipuliert, da müssen kleine Teufelchen Kaffeemaschinen verkaufen und was weiß ich nicht alles. Immer mehr Religiöses wird übernommen, aus der Bibel rausgeholt und mit anderen Inhalten gefüllt. Und dabei gerät das biblische ABC etwas durcheinander. Auch für uns ist ja oft nicht Gott A und O. Jetzt kommt bald der Jahreswechsel, da kommen wieder die frommen Wünsche. Hauptsache Gesundheit, ist ja nicht schlecht. Wer gesund lebt, wird dann auch gesund sterben, sage ich mal etwas überzogen. Aber das ist sicher ein wichtiges Gut, Gesundheit, aber niemals die Hauptsache. Wie viele gesunde Menschen werden geschieden? Wie viele gesunde Menschen haben trotzdem keinen Sinn in ihrem Leben? Die Gesundheit ist wichtig, aber niemals die Hauptsache. Oder Geld regiert die Welt. Am liebsten würden sich manche Leute vielleicht noch ihre Sparbücher mit in den Sarg legen lassen, damit sie wissen, wie reich sie eigentlich sind, wenn sie gehen. Aber das haben früher mal die Pharaonen machen lassen. Die hatten da so ihr Geld und ihre Lebensmittel noch dabei. Und die Wikingerfürsten, die wurden auch mit ihrem Besitz vergraben irgendwo in der Erde. Aber eigentlich ist das ja nur eine Karikatur. Oder für junge Leute ist Sex die Hauptsache, von dem man sich am meisten Lebenserfüllung verspricht. Der Akzent verschiebt sich und es ist kein Wunder, wenn dann Leute ihr Leben durchbuchstabieren, dass sie nicht mehr zurechtkommen. Warum? Weil sie bei dem Alphabet nicht bei dem ersten Buchstaben angefangen haben, diesem Alpha, so irgendwo zwischendrin. Und auch am Ende steht nicht mehr das Omega, so irgendwas anderes. Das heißt, sie haben irgendwo etwas die Orientierung verloren und kommen von daher nicht ganz zurecht. Es gibt viele, die ein Paradies auf der Erde versprechen, ob das ein Vergnügungsparadies ist, so wie Disneyland, oder ein Märchenparadies wie ein Schlafenland, oder ein Ferienparadies mit, was weiß ich, tollen Angeboten und Apartments und Erlebnishunger, der vielleicht befriedigt wird. Neuerdings verkauft man jungen Leuten wieder eine optimistische Lebenseinstellung. Zumindest habe ich das gehört, so ganz glauben tue ich es nicht. Denn ich hatte eine Umfrage gehört, die etwas älter ist. Da hieß es, dass die Hauptlebenseinstellung junger Leute die Angst ist. Ich weiß nicht, ob sich das so schnell verändert hat. Vielleicht, Sie können gerne da mit mir oder untereinander ins Gespräch kommen. Siehe, ich mache alles neu. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man hat die Bibel ja immer naturwissenschaftlich belächelt, als sie behauptete, dass also selbst im Petrusbrief die Atome noch zerschmelzen werden. Hat man gesagt, das ist doch Blödsinn, gibt es nicht, das unteilbare Ganze. Inzwischen weiß jedes Kind, dass sich Atome auflösen, dass die noch kleinere Bestandteile haben. Und so wird Gott einmal die Materie, die er geschaffen hat, wieder auflösen und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, so wie es hier steht. Wie die aussehen, wissen wir nicht. Aber die Erneuerungsbewegung Gottes fängt ja in Ihrem und in meinem Herzen an, wenn Jesus dort einzieht. Als Friedefürst heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Da ist plötzlich ein Ehepartner neu geworden. Und der andere merkt es. Da hat ein Jugendlicher entdeckt, dass er einen neuen Freund gewonnen hat, den man nicht nur so hat nach dem Motto, ich gehe mit ihm 5 Monate oder so, sondern vielleicht das ganze Leben. Da ist jemand, der Vergebung erfährt, der plötzlich die dicken Brocken der Vergangenheit gelöst hat in seinem Leben und weiß, das ist erledigt. Das ist für mich ausgelöscht. Habe ich gerade heute Morgen gelesen in dem Psalm 103, wo es heißt, dass Gott unsere Sünden von uns tut, wie der Abend vom Morgen entfernt sind. Das heißt, der Osten vom Westen. Und das finde ich so großartig, wenn Sie um die Erde herum fliegen, ja, nach Osten, können Sie immer weiter nach Osten fliegen, Sie können ihn nie erreichen. Können nie sagen, hier ist Osten, es geht immer weiter rund um die Erdkugel. Und wenn Gott uns von unseren Sünden trennt, so wie der Osten und der Westen, die können sich nie erreichen. Das heißt, dann sind wir davon vollständig los. Und das finde ich ja auch eine großartige Erneuerungsbewegung, von all dem los zu sein, was mich belastet und eine ewige Verbindung mit Gott zu haben. Da ist jemand, der die Wahrheit neu entdeckt in seinem Leben und sich von der Lüge trennt. Dadurch muss er manche Dinge anders formulieren. Da kommt Hoffnung in ein Leben. Ich frage ja oft Leute bei Beerdigung, glauben Sie, dass das Leben weitergeht für den Verstorbenen? Und die Mehrzahl der Antworten ist die, das weiß ich nicht. Manche sagen, ach, denke ich nicht. Andere sagen, ja, doch, natürlich. Wenn jemand Jesus kennt, dann sagt er nicht, das weiß ich nicht, sondern dann sagt er, ich weiß, dass es weitergeht. Ich habe Zuversicht, denn Jesus ist hier auferstanden und ich werde einmal bei ihm sein. Es gibt eine persönliche Vollendung im Leben, in der Ewigkeit spätestens, und es gibt eine weltgeschichtliche Vollendung. Sie immer die Frage, was ist der Sinn Ihres und meines Lebens? Die Bibel sagt, mit Jesus zur Ehre Gottes sich einsetzen zu lassen. Und was ist der Sinn der Weltgeschichte? Und da fand ich in einem Buch eine interessante Deutung von einem Herrn Billheimer, der einfach hier darüber schrieb. Und er sagte, der Sinn der Weltgeschichte ist genau das, was hier steht in Offenbarung 21, dass der Sohn Gottes eine Braut bekommt, mit der er zusammen eine ewige Gemeinschaft hat. Hier ist die Rede von einem neuen Jerusalem, das wie eine Braut geschmückt aus dem Himmel herabkommt, um diesem Bräutigam Jesus zu begegnen. Diese Braut ist keine Einzelperson, sondern eine Brautgemeinde. Das neue Jerusalem wird in dem ganzen Kapitel noch beschrieben. Da ist die Rede von den 12 Stämmen Israels, das ist die Rede von den 12 Aposteln Jesu, das heißt, die alttestamentlich Gläubigen und die durch Jesus gläubig gewordenen werden in diesem neuen Jerusalem vereint sein und gemeinsam, wenn ich das recht verstehe, die Brautgemeinde des Sohnes bilden, dieses neue Jerusalem, in dem die Weltgeschichte zu ihrem Ziel kommt. Sieh da das Zelt Gottes bei den Menschen. Ursprünglich gab es in Israel ja die Stiftshütte, das sogenannte Zelt, in dem Gott den Menschen begegnet ist. Die Frage ist, wo wohnt Gott heute? Die Antwort ist furchtbar einfach. Einmal im Himmel und er ist überall. Und zum anderen wohnt er in jedem Herzen, wo er eingelassen wird, dadurch, dass Jesus dort Fuß fasst. Auch Ihnen und mir schenkt er heute schon einen neuen Himmel, denn wo sich Himmel und Erde berühren, entsteht der Horizont. Und ich denke, dass jeder, der zum Glauben kommt an Jesus, eine Art neuen Lebenshorizont bekommt. Der fängt an, die Dinge anders einzuordnen, als er sie vorher eingeordnet hat, weil er mehr Verständnis bekommt für das, was zählt und wichtig ist. Und dann heißt es hier, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Das finde ich schön, in der Ewigkeit wird nicht mehr geweint. Selbst wenn Angehörige eventuell nicht mit uns im Himmel sein sollten, würde einem das heute sicher sehr betrüben, aber wenn es heißt, dass es in der Ewigkeit keine Tränen mehr gibt, wird selbst dieser Punkt wohl nicht zu Tränen mehr führen, weil wir von der Liebe ausgefüllt sind. Gott tröstet aber auch heute schon, und das finde ich sehr wichtig, sicher auch für viele unter uns. Man kann ja nicht nur getröstet werden, weil man Angehörige oder Freunde verloren hat, sondern wir brauchen auch manchmal Trost, weil wir entsetzt sind über uns selbst und Gott einmal so richtig wieder erleben lässt, wer man ist, wie man reagiert, was man alles nicht erledigt und tut. Und da kann man auch Trost brauchen, oder ein anderer braucht Trost, weil er so viele Sorgen hat, die ihm die Haare vom Kopf fressen würden, wenn er nicht jemand hat, der ihn stärkt und tröstet. Siehe, ich mache alles neu. Es gibt viele Ersatztröste. Für viele ist das der Alkohol, für manche irgendwelche Formen von Tabletten. Manche flüchtet in die Arme eines Partners, statt in die Arme Gottes zu flüchten. Und vieles mehr. Ich habe nichts gegen Partner, das ist klar. Aber manchmal ist es ja nicht der eigene, in dessen Arme man flüchtet. Und dann wird es ein bisschen schwieriger. Gott ist bereit, Dürsten von dem Lebenswasser zu geben, umsonst. Das finde ich gut. Ist es umsonst, weil es so billig ist? Oder ist es umsonst, weil es unbezahlbar wäre, wenn ich es bezahlen müsste? Ich denke, Gottes Lebenswasser, diese Frische, die er gibt, ist unbezahlbar und deshalb umsonst. Jesus hat dafür bezahlt, dass Gott uns stärkt. Und alles, was uns sonst so zur Erfüllung des Lebens, Hungers und Durstes angeboten wird, ist eigentlich nie befriedigend. Sie kennen das Zitat von Goethe: Im Genuss verschmachte ich vor Begierde. Das heißt, ich habe die eine Freundin im Arm und schaue nach der anderen. Ist die nicht hübscher als sie? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber vielleicht ist es doch nicht ganz übertrieben. Ich arbeite mich schon zu Tode und überlege, ob ich nicht noch mehr tun sollte. Ich habe schon so und so viel Geld erreicht, aber ich überlege, ob ich vielleicht noch zufriedener wäre, wenn es noch mehr ist. Finde ich ja alles mehr oder minder vom Ansatz her möglich, in der Übertreibung wird es schlecht, aber all diese Dinge stillen nicht unseren Lebenshunger. Ich fand es schön, ich las gerade von einem Zigeuner, einem Sinti, der sagte, früher hat mich Freude immer Geld gekostet, in Klammern Alkohol. Heute habe ich die umsonst, in Klammern Jesus. Das finde ich gut. Das heißt nicht, dass man durch Jesus automatisch alle seine Probleme irgendwo los würde, aber er schenkt eine andere Art von Erfüllung, die möglich ist. Glauben bedeutet überwinden, zu wissen, meine Zukunft liegt im oberen Bereich, in den Möglichkeiten Gottes. Ich kann mir nicht selbst das ewige Leben geben, aber er schenkt es mir und holt sich mich zu sich. Allerdings, auch in meinem Spielzeug hier gab es ja nicht nur eine blaue Seite, sondern auch eine rote. Die Bibel spricht auch hier von einem Feuersee und nennt 8 Personengruppen, die dort sein werden, die also keinen Zugang zu diesem himmlischen Jerusalem haben. Als erstes die Feiglinge. Oh, könnte man sagen, feige ist jeder ein bisschen von uns, aber hier ist gemeint Leute, die zu feige sind, um sich zu Jesus zu bekennen. In der Bundesrepublik wird ja keiner oder kaum jemand seines Glaubens wegen unter Druck gesetzt. Höchstens mal von einem Angehörigen, der meint, man wäre so ein bisschen überspannt mit seinem Glauben an Jesus und man sollte lieber als Jugendlicher mal in die Schulbücher gucken, statt in die Bibel. Das sind für mich übrigens keine Gegensätze, sondern sollte in beides schauen. Ich denke, dass manche nicht Jesus aufgenommen hat in sein Leben, weil er Angst hat vor seinem Ehepartner. Sagt, wie wird mein Mann reagieren, wenn ich fromm werde? Wenn ich sonntags in den Gottesdienst möchte? Wie wird mein Freund reagieren, wenn ich plötzlich Jesus kenne und er nicht? Wie wird meine Clique reagieren, wenn ich plötzlich fromm geworden bin und vielleicht von daher auch manche Dinge anders sehe als sie? Feiglinge werden also draußen bleiben, weil sie keinen Mut hatten, sich zu Jesus zu stellen und zu bekennen. Dann die Ungläubigen werden draußen bleiben, die machen es sich ganz leicht, die sagen, Gott gibt es nicht, ist alles Einbildung, deshalb muss ich mich damit nicht auseinandersetzen. Die werden also auch draußen bleiben und dann vielleicht erst etwas spät die Wahrheit erkennen. Befleckte werden draußen sein, Das sind auch abergläubische Leute. Neuerdings kann man ja schon über BTX sein Horoskop sich abrufen. Man braucht gar nicht mehr irgendeine Lebensberaterin hier in Obertshausen anzurufen oder in Umgebung. Das kriegt man über Bildschirm geliefert. Die Leute werden auch draußen bleiben, weil sie ihre Zukunft in den Sternen verankern, aber nicht bei Gott. Jesus ist dieser aufgehende Morgenstern. Alles andere sind eigentlich Sterne, bildlich gesprochen, die vom Himmel fallen und auf Dauer nicht zählen. Mörder werden draußen sein. Ich denke, dass wir vielleicht unter uns hier keinen Mörder haben, aber ich vermute, dass in Obertshausen jährlich über 100 Kinder vor der Geburt ihr Leben verlieren. Und von daher wird hier vielleicht auch Leben eingeschränkt. Unzüchtige werden draußen bleiben, das heißt, die Sexualität einfach querbeet leben, ohne an einen eigenen Partner gebunden zu sein. Zauberer werden draußen sein. Das griechische Wort hier heißt Pharmakois. Ich weiß nicht, ob Sie da das Wort Pharmazie heraushören. Das liegt in einer Linie, zumindest sprachlich, Pharmakois. Also Zaubern hat auch etwas mit vielleicht Tablettenmissbrauch zu tun, mit Drogen und ähnlichen Dingen. Da kann man sich hier auch bezaubern oder eine Scheinwelt heranzaubern. Götzendiener werden draußen sein. Der Hauptgötze im Leben bin ich selbst, dass ich mich an die Stelle Gottes setze und selber entscheide, was in meinem Leben wichtig ist, statt Gott zu fragen. Man kann natürlich auch den Ehepartner oder eine Freundin dahinsetzen oder seinen Beruf oder was auch immer. Lügner werden draußen sein. Lügner sind nicht nur Leute, die sagen, 2 mal 2 ist 5, sondern auch Leute, die sich selbst belügen in ihrer Lebenseinstellung. Sagen, das ist die Grundlage, worauf es ankommt, dabei stimmt es gar nicht. Oder die eben Dinge bewusst oder unbewusst verdrehen. Von all dem heißt es, dass sie ihr Ende nicht in diesem himmlischen Jerusalem haben, sondern in dem sogenannten Feuersee, sprich Hölle. Und das ist sicher ein ewiges Abseits, das genauso ewig ist, wie Gott ewig ist. All die Punkte, die ich vorhin erwähnte, und vielleicht hat sich mancher irgendwo entdeckt, kennt jeder von uns ansatzweise. Gott vergibt solche Dinge, aber ich muss diese Vergebung bewusst suchen und die Übereinstimmung mit ihm suchen. Und dann werde ich auch wissen, meine Zukunft ist auch bei Gott im Himmel. Ja, mein Einstieg war dieses Kinderspielzeug. Entspricht es dem Zufall, ob ich jetzt, die Hölle erreicht habe, oder weiß ich das vorher schon? Wenn ich den kenne, der sagt, siehe, ich mache alles neu, dann weiß ich, dass die Erneuerungsbewegung Gottes schon in meinem eigenen Leben begonnen hat und dass einmal ein neuer Himmel und eine neue Erde folgen werden und ich bildlich gesprochen nicht nur einen Sinn im Leben habe, sondern auch an dem Sinn der Geschichte teilnehme, indem ich zu dieser Braut gehöre, die der Sohn Gottes am Ende der Zeit einmal zu sich nehmen wird. Ich weiß nicht, was Ihnen in dieser Predigt wichtig wurde. Ich finde diesen Vers sehr schön. Siehe, ich mache alles neu. Und es wäre gut, wenn man den betend ein bisschen in sein Leben hineinholt und überlegt, was Gott vielleicht auch in mir oder in Ihnen heute weiter erneuern möchte. Hab Dank, Herr Jesus Christus, für diese Erneuerungsbewegung, die durch dich in das glaubende Leben gekommen ist oder vielleicht auch hier ganz neu kommt. Danke aber auch für klare Warnungen, die dein Wort ausspricht, um uns nicht einen falschen Weg ohne Erkenntnis gehen zu lassen. Danke, Herr, dass die Zukunft in deiner Hand liegt und dass wir dir vertrauen dürfen, dass sie ein gutes Ziel hat in der Lebensgemeinschaft mit dir. Amen.